Ja, ich möchte heute Abend mit euch etwas hineinschauen, was der Apostel Johannes über das Ende sagt, über die Wiederkunft Jesu, über all das, was vorher stattfinden wird. Und in einem ersten Teil möchte ich einige Verse lesen, die aus den Johannesbriefen sind. Die stammen ja auch von Johannes, denn da, wo wir am meisten lesen über den sogenannten Antichristen, das ist in den Johannesbriefen. Und da möchte ich jetzt einige Stellen lesen. Die erste Stelle ist im 1. Johannes Kapitel 2, also 1. Johannesbrief Kapitel 2 ab Vers 18. Da schreibt Johannes: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns wären, so wären sie bei uns geblieben, aber es soll offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Hier wird uns deutlich, es gibt einen Antichristen, in dem sammelt sich scheinbar alles. Der symbolisiert in ganz besonderer Weise all das, was gegen Jesus Christus steht. Aber hier wird uns auch gleichzeitig erwähnt, es gibt viele Antichristen. Hier Johannes erwähnt, dass scheinbar schon zu seiner Zeit verschiedene Personen sind, die er als Antichrist bezeichnet. Aber diese Sammlung, diese verschiedenen Personen, die man da nennen könnte, die fließen dann zusammen, die münden, die gipfeln oder wie man es sonst nennen will, in diesem einen Antichristen, der am Ende der Zeiten auftreten wird. Und was hier von ihm noch beschrieben ist, dass er durchaus religiös ist. Das heißt, der Antichrist ist nicht ein vollkommener Atheist, sondern hier steht sogar, er ist ausgegangen von uns. Wie wir das im Detail nun verstehen müssen, ist nicht ganz klar. War der in der Gemeinde gewesen? Hat der mal eine Bekehrung gehabt möglicherweise? Oder will Johannes einfach damit schreiben, dass er so allgemein sich zu den Christen hält? Nun, damals gab es kein Kirchenchristentum, wie wir das heute kennen. Also wenn wir es auf heute anwenden, wäre die Frage, ist das jemand, der irgendwo am Rande des Christentums ist, irgendeiner Kirche zugehört, oder ist damit wohlmöglich sogar jemand gemeint, der einmal im Glauben gestanden hat und jetzt sich vollkommen dagegen gewendet hat? Auf jeden Fall, das, was wir deutlich sagen können, jemand, der religiös ist, der fromme Vokabeln im Mund führt, der sich damit auskennt und deshalb die Menschen verführt, aber eigentlich Antichristus, also gegen Christus ist, ihn bekämpft. Und das wird sogar dazu führen, das lesen wir dann später in der Offenbarung, das wird sogar dazu führen, dass er die wahren Christen verfolgt. Also das heißt, er wird religiöse Ideen übernehmen, deshalb wird er sich ja auch zusammentun mit dem falschen Propheten. Er wird, wie wir dann lesen, sogar im Tempel in Jerusalem so tun, als ob er Gott anbetet und verehrt, aber in Wirklichkeit ist er gegen Jesus Christus. Wir lesen das ein bisschen weiter, Kapitel 4, 1. Johannes 4, ich lese ab Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Darin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Also hier, es gibt falsche Propheten, wird gesagt. Also das heißt, Propheten, die auftreten mit dem Anspruch, hier spricht Gott. Hier spricht Jesus. Ich sage dir weiter, was Jesus zu sagen hat. Und dann wird gesagt, prüf die genau. Denn viele von denen gehören eigentlich zum Antichrist, wird hier gesagt. Also das heißt auch wiederum, der Antichrist wird beschrieben als jemand, der fromm ist, der sogar den Namen Jesu im Mund führt, aber der von Gott wegführt letztendlich. Ein Kriterium, was hier genannt wird, ist, bekennt er, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Das ist hier nur ein Beispiel für das, was wir prüfen sollen. Wir müssen natürlich viel mehr prüfen. Aber das ist ein Prüfungskriterium, weil es damals eben viele gegeben hat, die sich zwar fromm gaben, aber die gesagt haben, Jesus hätte nur ein Scheinleib. Also er sei gar nicht richtig Mensch geworden. Er sei Gott und schwebe so über allem, so ähnlich wie Esoteriker das heute manchmal sehen. Und deshalb wird das als ein Kriterium hier genannt für den falschen Geist. Dann können wir ein bisschen weiter blättern, und zwar im 2. Johannes, 2. Johannes, Vers 7. Da lesen wir, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Also hier wieder eindeutig, es kommt der Antichrist, der Verführer. Wir haben vorher gesehen, das ist jemand, der auch prophetisch auftritt, also im Namen Gottes. Und hier wird dann nochmal genau ausgeführt, wer nicht bleibt in der Lehre des Christus. Also hier wieder lehrmäßige Überprüfung, ist derjenige, der da vorgibt, im Namen Gottes zu reden, im Einklang mit dem, was wir in der Bibel offenbart finden, was eben über Jesus Christus in der Bibel gelehrt ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser Geist nicht von Gott und diese Person auch nicht von Gott, egal wie fromm sie sich anhört. Das sind jetzt also die wichtigen Stellen, die wir in den Johannesbriefen haben über den Antichristen. Also dreimal wird er etwas näher beschrieben. An diesen Stellen wird uns auch deutlich gemacht, dass es sozusagen Vorläufer des Antichristen gibt. Also die Antichristen im Plural, und die münden dann in den Herrscher der Endzeit, der sich gegen Jesus Christus wendet und die Christen verfolgen wird. Und von denen schreibt Johannes dann in seiner Offenbarung. Am liebsten würde ich euch heute Abend die ganze Johannes-Offenbarung vorlesen. Dafür reicht die Zeit allerdings nicht. Wir haben da einige Kapitel. Ich will euch aber trotzdem einiges daraus vorlesen. Das heißt, wir gehen jetzt von Anfang bis Ende durch und ich möchte immer zwischendrin etwas stehen bleiben, um euer Augenmerk darauf zu lenken, und werde dann ein paar erläuternde Worte dazu sagen und dann gehen wir ein ganzes Stückchen weiter. Also um zu sehen, so was sind die Hauptthemen, die wir in der Offenbarung finden, und auch zu sehen, was uns diese Hauptthemen denn heute zu sagen haben. Und ich beginne da mit Kapitel 2. Kapitel 2 ab Vers 1. Hier gibt es hier vorher erst einmal die Einleitung für die sogenannten Sendschreiben. Es sind jetzt verschiedene Sendschreiben an die einzelne Gemeinden, die es damals schon gegeben hat. Die grundsätzliche Frage, die sich dabei stellt und die nicht ganz eindeutig beantwortbar ist, sind die Gemeinden damals gemeint? Wahrscheinlich nicht. Denn das Ganze, was hier Johannes bekommt, ist hier ein Blick in die Zukunft. Jetzt könnte man deuten, hier sind wortwörtlich die Gemeinden gemeint, die hier angesprochen sind. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 1, die Gemeinde in Ephesus. Das wäre durchaus möglich, dass es möglicherweise am Ende der Zeiten auch in Ephesus eine Gemeinde gibt, die hier angesprochen werden soll. Manche Ausleger deuten das dann kirchengeschichtlich und sagen, dass die Abfolge der Gemeinden, die angesprochen sind, immer eine bestimmte Epoche der Kirchengeschichte widerspiegelt. Und wir dann jeweils sehen können, das versuchen können, jetzt anzuwenden, zu sehen, was ist typisch für diese Phase der Kirchengeschichte. Das kann man durchaus so deuten. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so gemeint ist, weil in der Einleitung wie auch in der Darstellung das nicht unbedingt geschichtlich bezogen wird. Deshalb meine Deutung wäre eher, es handelt sich hier um einen Blick in die Zukunft. Hier sind nicht die einzelnen Gemeinden ausschließlich gemeint, die mit Namen angesprochen werden, sondern diese Gemeinden stehen für Gemeindetypen oder wir könnten sagen auch für typische Verhaltensweisen von Christen und von Gemeinden in der Endzeit, also in der letzten Zeit. Da gibt es Gemeinden, die bestimmte Stärken haben und Gemeinden, die bestimmte Schwächen haben. Und die hat ja Johannes durch seine Offenbarung erkannt und benennt sie. Und das heißt, wenn wir das durchlesen und wenn wir davon ausgehen, dass wir in der letzten Zeit sind, jetzt müssen wir nicht die Jahre zählen dabei, aber dass wir damit rechnen, Jesus kommt bald wieder, dann sind das hier Verse, die uns ganz direkt ansprechen. Also nicht nur etwas, was irgendeine Gemeinde irgendwann einmal anspricht, nicht etwas, was in der Geschichte irgendeine Gemeinde angesprochen hat, also sonst müssten wir jetzt nur die letzten Brief an die Gemeinde lesen, da sind wir jetzt. Nein, ich glaube, dass auch das, was vorher steht, uns heute etwas zu sagen hat, weil wir in dieser letzten Zeit sind und die Gefahr besteht, dass wir auch die Fehler einiger dieser Gemeinden haben. und natürlich auch die Stärken. Auch von den Stärken können wir lernen, da können wir sehen, genau das ist wichtig, daran festzuhalten. Von den Schwächen sollen wir auch lernen, um zu sehen, passt auf, dass ihr da nicht hereinfallt. Allein diese Sendschreiben, das wäre heute schon genügend Zeit, wenn wir die heute Abend verbringen würden, uns die anzuschauen. Ich möchte nur stellvertretend einmal zwei vorlesen und dass wir uns da etwas Gedanken drüber machen und dann gehe ich weiter, was Johannes beschreibt. Ich lese dann von Kapitel 2 ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und tu Buße und tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Hier mehrere Kriterien für diese Typ von Gemeinde oder dieser Typ von Christ. Was wird hier gesagt? Also erst einmal wird diese Gemeinde gelobt, werden diese Christen gelobt. Das heißt, sie haben sich eingesetzt für den Glauben. Sie haben das Böse nicht einfach ertragen. Sie haben das, was wir vorher gelesen haben, nämlich diesen antichristlichen Geist identifiziert und abgelehnt. Sie haben sich nicht verführen lassen von falschen Propheten oder von irgendwelchen selbsternannten Aposteln, die aufgetreten sind. Sie waren sogar bereit, für Jesus Christus zu leiden, lesen wir hier, um des Namens Jesu willen. Sie sind nicht müde gewesen, immer daran zu bleiben, sich einzusetzen. Sie haben es nicht oberflächlich genommen. Wenn dann später von den Nikolaiten die Rede ist, die Nikolaiten ist eine Gruppe, die Johannes hier anspricht, die mehr den Genuss geschätzt haben, also den Spaß im Leben, denen es nur darauf ankam, hol aus dem Leben so viel raus, wie du willst, wie du kannst und genieß das Leben. Und das war diese Gemeinde nicht, oder ist diese Gemeinde nicht, das sind diese Christen nicht. Aber ein Punkt kritisiert hier, du hast die erste Liebe verlassen. Und erste Liebe, den Ausdruck kennen viele Christen, damit ist diese Phase gemeint, da ist jemand zum Glauben gekommen, ist überwältigt von der Liebe Gottes, dass Gott uns Sünde vergeben hat. Demjenigen muss man meistens nicht viel sagen, lese in der Bibel und bete oder geh mit anderen Christen zusammen, erzähle von deinem Glauben, von anderen, das macht er meistens ganz von selbst. Aber das, was passieren kann, und hier ist die Kritik, wenn du alleine nur die richtige Lehre hast, das genügt nicht. Wenn du alleine erkannt hast, dass es da falsche Propheten und Irrlehrer gibt, das alleine genügt nicht. Wenn du dir deine Finger lässt von dem Wohlleben der Welt, das alleine genügt auch nicht. Sondern hier wird gesagt, das, was wichtig ist und wo wir als Christen immer wieder rumringen müssen, ist, dass wir nicht irgendwo in einem Alltagstrott als Christen hineinkommen, sondern immer wieder diese Sehnsucht haben nach dieser ersten Liebe. Und danach suchen, wie können wir Gott in unserem Leben verwirklichen. Nicht nur das abhaken, was wir alltäglich tun, sondern diese Sehnsucht, die Nähe zu Gott, die Sehnsucht zum Wort Gottes, die Sehnsucht zur Gemeinschaft, die Sehnsucht, etwas vom Wort Gottes, also vom Glauben weiterzugeben. Und das ist natürlich eine ganz starke Herausforderung. Und wir werden wahrscheinlich alle, wenn wir uns hineinhören, wissen, dass wir auch solche Phasen gehabt haben oder noch haben. Und dann gilt diese Herausforderung auch. Wenn wir in der letzten Zeit leben und wenn das hier eine Aussage ist, die generell für die Christen gilt, gilt sie auch für uns. Und die Aufforderung, verlass die erste Liebe nicht. Dieses Unmittelbare, diese Nähe zu Jesus, die sollen wir behalten. Ich schlage etwas, blätter mal etwas weiter und komme dann zu der letzten Gemeinde, der von Laodicea. Das ist dann Kapitel 3, Abvers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder heiß noch kalt werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es wäre ganz spannend, wenn wir die Zeit dazu hätten, dann würde ich euch die einzelnen Gemeinden vorstellen, das heißt die Orte und was, wofür sie typisch waren in der damaligen Zeit. Denn wahrscheinlich denkt Johannes auch daran, oder Gott, wenn er ihm diese Offenbarung gibt. Das werde ich jetzt nicht tun, weil sonst bleiben wir, wie gesagt, dabei stehen. Das, was hier deutlich wird, und das ist ja die Hauptkritik, die hier geäußert wird, ist dieses Indifferente. Das heißt, da ist ein Christ, oder da ist eine Gemeinde, da weiß man gar nicht ganz genau, was machen die eigentlich, was wollen die eigentlich. Auch solche Gemeinden und Christen gibt es heute. Die wollen überall mit dabei sein. Sie wollen in der Welt mit dabei sein, damit man da nichts verpasst. Und sie wollen eigentlich in der Gemeinde auch mit dabei sein, weil es geht ja um die Rettung. Aber letztendlich sind sie nirgends so ganz mit dabei. Und da sagt Jesus, das bringt nichts. Das ist ja so, wie Elia im Alten Testament sagt, das Hinken auf beiden, auf zwei Seiten. Das geht nicht. Entweder müsst ihr euch entscheiden für Gott oder ihr müsst euch entscheiden für gegen Gott, also für die Welt. Beides geht nicht. Und auch das ist wahrscheinlich etwas, was typisch ist für Christen, die es heute gibt. Ja, nicht für alle, aber es gibt Christen, die da Schwierigkeiten haben. Die wollen überall mit dabei sein und es klappt nicht. Und das führt erstmal dazu, dass ihr eigenes Glaubensleben unbefriedigt ist. Das heißt, die sind auch nie, erleben nie die Fülle von Gott. Die erleben nie, wie Gott sie in ihrem Alltag segnet. Weil sie ja sich nicht ganz auf ihn einlassen. Sie sind allerdings auch nicht voll akzeptiert in der Welt, sondern sie sind irgendwo dazwischen. Und ständig unzufrieden. Ja, warum bin ich nicht da und ich kann ja doch nicht und da will ich auch nicht. Und das macht sie das unzufrieden. Und Gott ist genauso unzufrieden. Das heißt, er sagt, ich spei euch aus, entscheidet euch doch, was wollt ihr denn eigentlich? Und dann wird noch darauf hingewiesen, dass eines ihrer Probleme ist, oder eine der Voraussetzungen ist, dass ich überhaupt wohl leben kann, ist nämlich ein gewisser Reichtum. Also hier sind Christen angesprochen, die über einen gewissen Reichtum verfügen, deshalb sagt er ja auch nachher, komm zu mir und kauf Gold. Hier ist natürlich nicht Gold mit gemeint, richtiges Gold, sondern da ist gesagt, kauft euch doch das oder holt von mir das, was wirklich wichtig ist in eurem Leben. Warum? Weil diese Christen nämlich meinten, sie hätten ja das, was sie bräuchten. Denn da spricht ja, da steht Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt an nichts. Und du erkennst nicht, dass du ärmlich bist, arm. Ja, damit ist ja gerade der Gegensatz gemeint. Äußerlich meinst du, ich habe doch alles. Schaut an, wie toll ich als Christ lebe, wie viel Geld und Überfluss ich habe, materielle Güter. Und in Wirklichkeit bist du arm. Und hier soll der Gegensatz gemeint sein, wird äußerlich scheint es reich zu sein und innerlich bist du doch ganz arm. Und da können Christen ebenfalls hineinkommen und eine besondere Gefahr scheinbar gerade in der letzten Zeit. Vielleicht gibt es euch das etwas Geschmack, diese Sendschreiben mal wieder zu lesen und dann auch auf unser Leben heute zu beziehen. Also das heißt, wie es uns geht, wo möglicherweise Schwachpunkte in unserem eigenen geistlichen Leben sind, um da zu korrigieren. Ich lese ein Stückchen weiter, nachdem nämlich in den ersten drei Kapiteln die Einleitung kommt und dann die Sendschreiben kommen, geht es in Kapitel 4 weiter und da werfen wir einen Blick auf den Thron Gottes. Wir müssen allerdings wissen, das sage ich jetzt an dieser Stelle, dass die Offenbarung wahrscheinlich nicht ganz chronologisch ist. Also dass wir nicht sagen können, das ist am Anfang, das kommt dann. Prinzipiell schon, das merken wir, es kommen die verschiedenen Gerichte, dann kommt ja das tausendjährige Reich, dann kommt der Untergang dieser ganzen Welt und das himmlische Jerusalem. So prinzipiell ja, aber wahrscheinlich nicht in jedem Detail. Spielt auch für uns nicht die entscheidende Rolle, aber hier jetzt einen Blick in den Himmel hinein. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür ward geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen mit einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und einem Regenbogen, ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thron sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Kapitel 5 wird dann das Lamm vorgestellt. Das Lamm, das vor dem Thron ist, das würdig ist, das Buch zu öffnen, das Buch des Lebens. Und wenn wir hier lesen, dieser Thron, der beschrieben ist, das ist der Thron Gottes. Und der eine, der darauf sitzt, ist Gott. Und später wird Jesus vorgestellt, eben das Lamm. Das Bild Lamm wird benutzt, ist euch wahrscheinlich bekannt, weil Jesus das Opferlamm ist. Also er ist ja kein Lamm als Schaf, sondern er ist das Opferlamm, geopfert für unsere Sünde. Und deshalb wird er hier in dem Bild des Lammes vorgestellt. Das Bild der vier Wesen, die hier genannt werden, kennen wir aus dem Alten Testament. Wir haben es bei Hesekiel, in Andeutungen auch bei Daniel. Diese Beschreibung dieser Wesen, nämlich es glich einem Löwen, es glich einem Stier, es glich einem Menschen, es glich einem Adler, das wird in der Kirchengeschichte dann bezogen auf die vier Evangelisten. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, auf Bildern. Dann sind da eben diese vier Wesen, manchmal auch in Bibelillustrationen, und dann wurden diese einzelnen Symbole den vier Evangelisten zugeordnet. Also zum Beispiel Johannes, der Mensch, also Johannes Evangelium soll dann der Mensch sein und so werden die dann genannt. Das ist eine Interpretation, die man in der Kirchengeschichte gehabt hat. Ob das damit gemeint ist, das lässt sich hier schwerlich sagen. Es scheinen hier nicht nur Symbole, sondern wirkliche Wesen zu sein, die da auftreten. Also hier ein Blick auf den Thron Gottes zu diesem Zeitpunkt der Endzeit. Kapitel 5 lese ich jetzt einmal nicht, da wird das Lamm vorgestellt. In Kapitel 6 sind dann die Siegel, die geöffnet werden. Und dann in Kapitel 7 werden die 144.000 vorgestellt. Da möchte ich wieder einen Abschnitt lesen. Das heißt, wir sind jetzt immer noch im Himmel, es werden die verschiedenen Siegel geöffnet. Dann kommen die Versiegelung der 144.000 Auserwählten, die wir auch in Hesekiel 9 beschrieben finden. Diese 144.000, die kennen wir wahrscheinlich insbesondere von den Zeugen Jehovas. Die nennen das immer wieder. Für die sind die 144.000 ganz wichtig. Ursprünglich lehrten die Zeugen Jehovas, die 144.000, das seien die Zeugen Jehovas selbst, die eben im Himmel wären. Sonst käme da niemand rein vor den Thron Gottes. Nachdem sie aber ihre ersten Jahre hinter sich hatten, dann hatten sie plötzlich mehr Zeugen Jehovas als 144.000. Und heute gibt es allein in Deutschland lebend etwa 160.000 Zeugen Jehovas. Also das heißt, das klappt ja alles nicht. Also zwischenzeitlich deuten die Zeugen Jehovas das so, dass nur 144.000 auserwählte Zeugen Jehovas, die besonders vorbildlich seien oder die der ersten Stunde, die würden zu Gott in den Himmel kommen und alle anderen Zeugen Jehovas, die würden dann auf einer erneuerten Erde wie im Paradies leben. Das ist das, was sie glauben. Wenn wir das jetzt allerdings gleich lesen, wird sehr schnell deutlich, die Bibel spricht von etwas ganz anderem dabei. Hier sind keine Zeugen Jehovas mit gemeint, sondern, ihr könnt, werdet es gleich lesen, hier sind die Juden gemeint, die sich in der letzten Zeit, in der Endzeit bekehren. Das heißt, das, was an anderer Stelle auch der Überrest genannt wird. Denn Juden werden ja auch nach der Bibel nicht prinzipiell gerettet. Es gibt ja keinen Sonderweg für Juden, dass man dort nur, weil man geboren ist, als Jude gerettet wird. Sondern auch Juden werden durch Jesus Christus gerettet. Das ist ja der Messias, der auch für sie gekommen ist. Deshalb musste sich ja ein Petrus bekehren. Deshalb haben sie überhaupt gepredigt, den Juden. Sonst hätten sie ja sagen können, er wird ja sowieso gerettet. Das ändert ja nichts. Nein, auch Juden müssen sich bekehren, tun das hier am Ende auch. Wir lesen ja, dass in der Endzeit die Juden sich erstmal gegen Christen stellen, gegen die Christen stellen, und dann, wenn sie in seine Endschlacht, die es dort gibt, bei Harmagedon, wenn dann einige übrig bleiben und Jesus selbst eingreift, damit nicht alle Juden vernichtet werden, dann sehen sie den, den sie durchstochen haben, nämlich Jesus, und erkennen, das ist der Messias. Sie werden gläubig an ihn. Jesus beendet diese Schlacht, das lesen wir gleich noch. Und dann richtet er sein tausendjähriges Reich auf. Also das heißt, hier sind dann einige der Erretteten. Ich lese das gerade mal. Kapitel 7, Vers 1. Und danach sah ich vier Engel und an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehte über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben. Und, also wir sehen hier, das ist alles noch im Laufe dieser Endzeit, findet das jetzt statt. Es ist also noch Gericht, noch ist die Herrschaft Gottes nicht aufgerichtet. Also jetzt werden die versiegelt. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus allen Stämmen der Kinder Israel. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, und dann geht es ein ganzes Stückchen weiter. Ab Vers 9 wird dann beschrieben, dass im Himmel vor dem Thron Gottes nicht nur diese 144.000 sind, sondern, da lesen wir, und nach diesem sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebühren unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier wiederum das Bild, als in einer Phase dieser Endzeit, wir wissen nicht ganz genau, welche Phase das hier ist, da erwählt Gott, versiegelt sie, die 144.000, 12.000 aus jedem der 12 Stämme Israels. Die werden errettet sein, die werden auch zu Gott kommen. Daneben gibt es aber diese große Volksmenge, das werden all die Heidenchristen sein, die sich bekehrt haben. Und der Thron, wie er hier beschrieben ist, mit den vier Tieren, das haben wir ja vorher schon gelesen. Haben wir ja gerade gelesen, wie dieser Thron ist. Wir haben gelesen, was für eine Aufgabe die vier Engel Wesen haben, welche Aufgabe die Engel haben. Wir haben dort auch gelesen, dass Gott auf dem Thron sitzt und neben ihm eben das Lamm, beziehungsweise Jesus Christus sitzt. Und hier loben ihn die Christen, erkennen endlich, darauf haben wir gewartet, wir sind bei Gott. Dann kommen ab Kapitel 8 kommen dann die Posaunengerichte. Das geht dann in Kapitel 9 weiter. Und da lese ich einfach einmal einen Teil daraus. Und zwar Kapitel 8 ab Vers 6. Das ist die vierte, beziehungsweise die vier ersten sind das, die vier ersten. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es war etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Das geht dann noch weiter, nur ein Ausschnitt daraus. Was wir hier lesen, sind, diese Posaunengerichte sind Naturkatastrophen, könnten wir sagen. Von Gott geschickte Naturkatastrophen. Wenn wir das jetzt lesen, dann beschreibt Johannes das ja, wie er es gesehen hat. Das ist ja nicht naturwissenschaftlich beschrieben oder mit den Worten, die wir heute wählen würden, sondern mit denen, die er damals gehabt hat. Wie das genau ablaufen wird, das können wir uns so eigentlich gar nicht vorstellen. Denn eine Katastrophe, wie sie hier beschrieben wird, die gab es bisher nur sehr, sehr selten in der Weltgeschichte. Ich sage sehr selten, wenn hier dann steht, dass ein Drittel der Menschen oder der Wesen der Flüsse und dann der Schiffe und also etwas vernichtet wird, ist das ja immens. Dagegen sind die Diskussionen jetzt mit der Schweinegrippe sind gar nichts. Das ist unvergleichbar damit. Das, was man höchstens damit vergleichen könnte, ist die Pest, die im 14., 15. Jahrhundert Europa heimsuchte, wo dann eben teilweise die Hälfte in einigen Regionen, in vielen Regionen ein Drittel der Menschen starben. Das ist etwa vergleichbar mit dem hier. Und da brach alles zusammen dadurch. Die Menschen damals meinten, jetzt ist das Gericht Gottes da, jetzt ist das Ende da, jetzt muss Jesus bald wiederkommen. Heute wissen wir, das war noch nicht das Ende. Aber so ähnlich muss das sein. Also Katastrophe viel mehr als Erste und Zweite Weltkrieg, viel mehr als Schweinegrippe oder BSE oder sonst irgendetwas. Katastrophen. Was damit genau gemeint ist, der Hage von Feuer mit Blut vermischt, wurde auf die Erde geworfen, das können wir schlecht sagen. Wir könnten es vielleicht deuten, möglicherweise sind das kleine Meteoriten, die aus dem Weltall kommen. Wir haben ja auch schon gelesen in den Evangelien, dass am Ende die Sterne vom Himmel fallen werden. Es könnte sein, dass es sich darauf bezieht. Es ist eine Art Meteoriten und die wären ja mit Feuer und die entzünden überall etwas. Und dann verbrennt alles. Vielleicht ist das mit dem Blut gemeint, dass sie rot glühend sind, wenn sie auf die Erde fallen. Vielleicht ist das damit gemeint. Und wenn dann steht, etwas Großes mit Feuer brennt, ein mit Feuer brennender Berg fiel ins Meer, könnte das auch sein, dass vielleicht hier ein riesiger Meteorit jetzt ist. Und wenn der ins Meer fällt, ja dann wissen wir, welche Katastrophe es dabei geben würde. Denkt nur daran, der Tsunami vor ein paar Jahren. Und das war ja nur eine kleine Sache, ein kleines Erdbeben unter Wasser. Wenn solch ein riesiger Berg ins Wasser hineinfällt, dann wüssten wir auch, ja was da steht, genau das wird passieren. Die Schiffe gehen unter, Küsten werden überspült, Menschen kommen zu Massen dabei um. Und dass dann auch Tiere dabei ihr Leben lassen, auch das ist klar. Sie werden aufs Land gespült, sie sterben dabei oder sie werden direkt von dem Einschlag und dem Druck, der dabei frei wird, getötet. Und wenn wir dann lesen, danach wird dann wirklich von Stern die Rede. Ein großer Stern fällt vom Himmel brennend wie eine Fackel. Der dritte Teil der Flüsse und Wasserquellen wird vernichtet dabei. Also hier könnten wir es deuten, dass es hier kosmische Ereignisse sind, die stattfinden. Gelenkt durch Gott. Das, was wir in Matthäus 24 gelesen haben, dass eben da Sterne vom Himmel fallen werden. Vielleicht ist das das, was an dieser Stelle beschrieben wird. Einmal lesen wir direkt von den Sternen, die dort runterfallen. Ein andermal lesen wir von einem Riesenberg, der glühend ist und vom Himmel fällt. Könnte so etwas sein. Und dann eben viele kleine vorher, die vom Himmel fallen, da wo dann die Bäume verbrennen. Also hier schreckliche Naturkatastrophen am Ende, die das Ganze vorbereiten. Also noch ist hier, gehen nicht die Menschen direkt gegen aufeinander los, noch sind hier Naturkatastrophen von Gott geschickt. Die lesen wir dann auch weiter im Kapitel 9. Im Kapitel 10 sind dann die Bücher, die geöffnet werden. Kapitel 11 wird dann Jerusalem. Und zwar hier scheint es jetzt ein besonderes Jerusalem zu sein, eines, wie wir das heute noch nicht kennen, wird dort beschrieben. Ich lese gerade mal vor, Kapitel 11, Vers 1. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und die werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Es geht jetzt noch ein ganzes Stückchen weiter. Hier ist also ein Jerusalem beschrieben, wie wir es heute noch nicht haben. Denn der Tempel, der hier beschrieben ist, steht heute nicht. Daraus ziehen viele Ausleger den Schluss, dass ganz am Ende der Tempel nochmal aufgebaut werden wird. Und man spricht ja von den 7 Jahren, die die eigentliche Endzeit dauern wird, also diese ganzen Naturkatastrophen, das Auftreten des Antichristes. Und hier haben wir 42 Monate, das wären genau 3,5 Jahre. Also das heißt, es ist die Hälfte der Endzeit. Die Hälfte der Endzeit werden scheinbar die Heiden, wie das hier steht, Jerusalem überlaufen, über Jerusalem und damit auch den Tempel regieren, nicht Gott anbeten, das wird dann die Hälfte dieser Endzeit sein. Aber was wir herausziehen können, ist auch, es soll am Ende der Zeiten der Tempel wieder aufgebaut werden. Dann kommt noch die 7. Posaune, also auch hier das Gericht. Und in Kapitel 12 finden wir dann 2 weitere Personen, die auftreten, und zwar die Frau und der Drache. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt war eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und der Schwanz zog den 3. Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der allen Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hatte, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Danach wird dann beschrieben, dass wer genau diese Frau ist, da gibt es dann verschiedene Rätsel darüber. Wir werden es zum rechten Zeitpunkt wissen, ob hier tatsächlich eine leibhaftige Frau mit gemeint ist, der geboren wird, hier eine Herrscher sein wird, im Zusammenhang mit dem Drachen. Wahrscheinlich, also die meisten Ausleger deuten es darauf, dass hier möglicherweise ein Staatenbund mit gemeint ist. Man hat das sehr unterschiedlich gedeutet dabei, gerade diese 7 Köpfe, diese 10 Hörner und dann die 7 Kronen. Es wird dann auch gesagt, hier diese Frau hat eine Krone mit 12 Sternen, das wurde dann zum Teil auf die EU gedeutet. Ob das alles so stimmt, das sollte man mit Vorsicht betrachten, weil wir eben nicht ganz genau wissen, was detailliert am Ende geschieht. Dass das eine Bedeutung hat und dass hier wahrscheinlich irgendwelche Herrschaften mit gemeint sind, denn wenn hinterher gesagt wird, dass der Geborene dann mit eisernem Stab der Heidenvölker regieren wird, dann sieht das so aus, als ob es hier um Regierung, um Herrschaft geht. Und zwar auch um eine Art Weltherrschaft, die hier angetreten wird. Aber die Details, die wissen wir heute noch nicht genau. Dann wird ab Vers 7 beschrieben, dass der Satan auf die Erde geworfen wird und er wird die Herrschaft an sich ziehen. Und dann tritt ein Tier auf, Kapitel 13, aus dem Meer. Dieses Tier, wahrscheinlich ebenfalls ein Symbol, da lesen wir wiederum 42 Monate, also wieder 3,5 Jahre wird es auftreten. Dieses Tier hat wieder Hörner, hat 10 Kronen und da ist dann die Frage, ist das vielleicht wiederum das Tier, was wir vorher schon gelesen haben, oder ist es ein anderes, weil das hier aus dem Meer kommt. Meer wird von manchen Auslegern gedeutet, das sei das Völkermeer. Also das heißt, es kommt aus den Völkern, nicht leibhaftig aus dem Ozean, sondern aus den Völkern heraus, wäre möglich. Ich überspringe das mal, lese ein bisschen über diese Tiere ab Kapitel 13, Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Übrigens, wir müssen daran denken, wenn zum Beispiel von Drache die Rede ist, dann kann damit häufig der Teufel oder diejenigen gemeint sein, die von ihm berufen sind. Weil der Teufel wird mehrfach in der Bibel eben die Schlange, der alte Drache oder so genannt. Kennt ihr vielleicht und so eben deshalb hier, wenn ihr davon seht, Drache könnte damit gemeint sein. Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Das erinnert uns wieder an Elia, nicht? Als Zeichen, das ist doch der wahre Gott. Und hier scheinbar wieder jemand, der religiös ist. Denn jemand, der nicht religiös ist, der sucht keine Anbetung. Manchmal wird das auch gedeutet auf den falschen Propheten. Also dass der Antichrist zusammen mit dem falschen Propheten regiert, der Antichrist mehr die weltliche Macht in der Händen hat und der falsche Prophet die geistliche Macht in der Händen hat und hier dafür sorgt, dass der Antichrist angebetet wird. Im Zusammenhang mit dem Tempel, der vorher erwähnt wird, deuten es viele dahin, dass der Tempel aufgebaut wird und dass dann, wie wir auch im Thessalonischer Brief lesen, der Antichrist sich in den Tempel hineinsetzen wird sogar, um sich dort anbeten zu lassen. Und es verführte die, Vers 14, welche auf der Erde wohnten, durch die Zeichen, die von dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagte denen, die auf der Erde wohnten, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollten. Und es wurde ihm gegeben, ein Bild des Tieres, einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkte, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, dann ist es die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ja, hier wird uns dann von der Herrschaft beschrieben, dieses Bild des Tieres, was gemacht wird, sehr wahrscheinlich irgendein Bild des Antichristen, der ja verehrt werden soll. Auch da wurde in der Vergangenheit viel drüber gerätselt, manches Mal wahrscheinlich auch falsch. Über viele Jahre hinweg gab es die Auslegung, das Fernsehen sei dieses Bild. Und wer das Fernsehen hätte, der würde den Antichristen anbeten. Sehr wahrscheinlich ist es das nicht. Denn das, was wir hier deutlich sehen, ist, dass dieses Bild erstmal angebetet wird. Die Menschen beten den Fernseher aber nicht an. Zweitens, dass dieses Bild ja den Antichristen darstellt. Und der Fernseher stellt das an, was man anstellt. Wenn man da einen Jesusfilm abspielt, dann wird der Jesusfilm. Wenn ich einen Naturfilm anschaue, ist ein Naturfilm. Das heißt, irgendwie muss es ein Bild geben und wahrscheinlich auch nur eines. Denn hier steht ja nur von einem Bild. Und Fernseher gibt es ja Milliarden. Das heißt, es muss ein Bild sein, was angebetet wird, was den Antichristen darstellt. Und in irgendeiner Weise, entweder mit einem technischen Trick oder durch Magie und Zauberei, ist dieses Bild sogar lebendig. Und soll angebetet werden. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich nicht ein Fernsehgerät, sondern es ist was ganz anderes dabei. Und es wird gesagt, diejenigen, die nicht bereit sind, den Antichristen anzubeten, beziehungsweise dieses Tier anzubeten, die werden getötet werden. Das wird später auch noch festgeschrieben an dem, dass man ein Zeichen haben muss, dass man zum Antichristen gehört. Was hier allerdings deutlich wird, ist auch, ich kann mich entscheiden, ob ich dieses Zeichen nehme und dieses Zeichen ist offensichtlich bekannt als das Zeichen des Antichristen. Das heißt, das unterschiebt mir niemand irgendwie, dass ich plötzlich morgens aufwache und merke, oh, jetzt habe ich das Zeichen des Antichristen. Nein, ich muss mich ganz bewusst dafür entscheiden, das zu tun. Und zwar entscheiden auch für den Antichristen und seine Verehrung. Denn da steht ja in dem Zusammenhang, die ihn nicht anbeteten, die bekamen dieses Zeichen nicht. Aber die ihn anbeteten, schon. Das Bild, das finden wir ja ähnlich in vielen Christenverfolgungen. Bei den ersten Christen war es so, da war da ein Standbild des Kaisers. Und wenn ich davor anbetete oder etwas Weihrauch in die Opferschale warf, der wurde verurteilt. Genauso wird es auch gehen. Nur muss man hier keinen Weihrauch reinwerfen, sondern muss irgendein Zeichen, Abzeichen nehmen. Vielleicht so ähnlich wie im Nationalsozialismus. Wenn man nicht bereit war, Heil Hitler zu rufen, dann musste man sehen, dass man verfolgt geworden ist. So ähnlich wird es sein. Das will ich hier auch besonders sagen, weil es gibt da und dort einige E-Mails, die versuchen jetzt wieder einmal dieses Zeichen zu deuten, das sei nun die Impfung gegen die Schweinegrippe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch bekommen habt. Das hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Also es gibt da einige E-Mails, schenkt ihnen keinen Glauben. Da wird dann gesagt, eben mit dem Einspritzen, da gibt es dann irgendwelche Chips und der Chip sei eben ein Zeichen des Antichristen. Nein, das wird im Endeffekt ganz anders sein. Erstmal muss er den Antichristen geben und er muss eindeutig erkennbar sein. Und dann gibt er das Zeichen, du gehörst zu mir. Und wenn du nicht zu mir gehörst, dann kannst du eben nicht mehr kaufen und verkaufen. Das kommt nicht so still und heimlich. Ob der Antichrist mal einen Chip benutzen wird, das kann gut sein. Aber deshalb ist der Chip nicht böse. Der Antichrist wird auch Bücher benutzen, deshalb sind Bücher nicht böse. Sonst müsst ihr eure Bibel wegschmeißen. Natürlich wird der Antichrist Bücher benutzen. Der Antichrist wird auch elektrischen Strom benutzen. Der wird auch Autos benutzen, Flugzeuge benutzen, das Internet benutzen, Telefon benutzen. Ja, der wird alles benutzen, was es gibt. Der Antichrist wird doch nicht nur da stehen und nur eine Schweinegrippeimpfung benutzen. Alles wird er benutzen, was es gibt. Und das Besondere wird daran sein, irgendwann muss man sich entscheiden. Was weiß ich, da gibt es einen Chip und da steht dann das Bild des Antichristen drauf vielleicht. Und wenn du den nicht hast, dann kannst du nicht mehr dich ausweisen. Und wenn du sagst, als Christ, ich will das aber nicht, weil ich nicht zu ihm gehöre, dann kannst du, wie hier steht, nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Also das heißt, ganz bewusst treffen Menschen die Entscheidung, ich will mich dem Antichristen unter- und einordnen, ich will den verehren, ich will ihn anbeten. Und dann bekommen diese Anhänger diesen Ausweis, dieses Zeichen, und das wird eben, wie hier steht, an der Stirn oder eben an der rechten Hand sein. Heute, gemessen an der Technik, die wir haben, ist es durchaus naheliegend, so etwas wie ein Chip anzunehmen. Was dann genau das mit der 666 meint, darüber gab es in der Kirchengeschichte schon so viele Spekulationen, deshalb will ich da keine weitere zufügen, denn die haben sich bisher alle nicht erfüllt, alle. Also allein in meiner Lebenszeit, was gab es da nicht alles schon für Zeichen? Also die einen haben gesagt, der Barcode ist es, weil da jeweils dann drei Doppelstriche sind, längere, und die seien dann das Symbol für 666. Oder manche sagen, waff, 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 also www, Internet, das sei das Zeichen des Antichristen. Wie gesagt, es gibt viele, viele, da hat man zahllose Namen, Nero, wenn man das jetzt richtig schüttelt, nicht, und dann richtig berechnet und umrechnet in hebräische Buchstaben und dann wieder in Zahlen, dann kommt man auf 666. Bei Stalin auch, bei Hitler auch, also es gibt viele, die da als Kandidaten in Frage kommen, die aber schon alle tot sind. Aber als sie lebten, hat man die alle berechnet. Übrigens, falls ihr euch noch daran erinnert, auch Gorbatschow war dann einer der Kandidaten. Und bei dem hatte man sogar noch das Mal an der Stirn gehabt. Und dann war ja noch der Aufstand gegen Gorbatschow, man wollte ihn ja absetzen, die Revolution. Dann haben sie gesagt, oh, das ist doch das Tier, was verletzt ist und hinterher wieder aufsteht und so. Ja, das, und da hat man, ja, naja, das ist alles jetzt vorbei und heute merken wir, ja, stimmt doch alles nicht. Und deshalb lasst euch nicht zu sehr in Angst und Schrecken jagen bei Sachen, die wahrscheinlich einfach normal irdisch sind, wo dann es immer Leute gab, die viel Macht hatten, die andere unterdrückten, ausraubten, umbrachten. Aber das ist noch nicht der Antichrist. Der wird wesentlich mächtiger sein und vor allem, der wird lieb und nett kommen. Das wird in erster Linie nicht ein Hitler und Stalin sein, sondern er wird lieb und nett kommen. Vielleicht wie ein Obama. Ja. Habt ihr das schon mal durchgerechnet, ob vielleicht Obama auch 666 ist? Wer weiß. Also, und vor allem, er könnte ja die Weltreligion zusammenbringen, so religiös ist er ja. Irgendwie sein Großvater Muslim, er versteht sich als Christ. Na, und Juden gibt es auch viele in Amerika, nicht? Wer weiß. Aber wie gesagt, ich mache keine neue Spekulation, was das Zeichen des Tieres ist und wer der nun ist. Ich wollte euch nur diese Stellen noch vorlesen dabei. Dann wird in Kapitel 14 von denen berichtet, die vom Lamm erkauft sind. Es werden nochmal die 144.000 erwähnt in dem Vers 3. Dann kommen drei Engel, die wiederum Gericht ankündigen. Also das Gericht ist noch nicht vorbei. Und dann kommen wiederum sieben Plagen, also Gerichte ab Kapitel 15. Und dann kommen diese Zornschalengerichte ab Kapitel 16. Da lese ich auch wiederum einen kleinen Ausschnitt, und zwar ab Anfang Kapitel 16. Also wir hatten ja diese Posaunengerichte und hier sind jetzt dann die Zornschalengerichte. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, dass du bist und warst und der Heilige bist und du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und das Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Vielleicht mal bis dahin. Diese Gerichte sehen jetzt etwas anders aus. Bei den ersten habe ich ja vorgelesen, das scheinen Naturkatastrophen zu sein. Einige dieser Naturkatastrophen, die ich gelesen habe, scheinen auch direkt kosmische Katastrophen zu sein. Sterne, die vom Himmel fallen, das passiert hier scheinbar nicht. Es wird gar nicht ganz genau gesagt, wie diese Katastrophen zustande kommen. Es wird einfach vom Blut immer wieder die Rede. Und da wird gesagt, dieses Blut ist dann auch ein Zeichen dafür, dass eben die, die den Antichrist angebetet haben, dass die verantwortlich sind für den Tod der Christen, die getötet worden sind, für die Gläubigen. Wenn ich jetzt mal spekulieren wollte, würde ich sagen, gemessen an der heutigen Technik und den heutigen Möglichkeiten, könnte ich mir da gut etwas Gentechnologisches vorstellen. Was weiß ich, irgendwelche Mikrobakterien, irgendwelche Bakterien, die da verbreitet sind und die dann eben Geschwüre auslösen, Krankheiten auslösen. Wir wissen ja, dass so etwas passieren kann. Verschwörungstheoretiker meinen, dass AIDS von irgendwie einem CIA-Labor kommt und dann ausgebreitet worden ist. Oder manche vermuten das auch bei der Schweinegrippe. Da habe ich meine Bedenken, ich will es nicht hundertprozentig ausschließen, aber dass da mal solche Katastrophen kommen könnten, das wäre möglich. Oder wir wissen heute, es gibt Bakterien, die können zum Beispiel Erdöl zersetzen. Und vielleicht gibt es hier Bakterien, die können tatsächlich dann irgendwie, was weiß ich, die Lebewesen im Meer zersetzen, dass dann hinterher nur noch Blut übrig bleibt. Und dass alles dann mit Wasser vermischt ist, dann anfängt zu stinken, weil es sich verwest und die Leute nicht mehr essen und trinken können davon. Aber wie gesagt, das ist nur eine Spekulation. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehen wir, diese Katastrophen sehen ein bisschen anders aus als die ersten, diese kosmischen, himmlischen Katastrophen, die da auftauchen. Ich lese dann Kapitel 17 weiter. Da wird wieder eine Frau vorgestellt, und zwar die sogenannte Hure Babylon. Und einer der sieben Engel, und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Da die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, getrunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Namen der Lästerungen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und mit Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln, der Unreinigkeit und Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis. Babylon. Die Große. Die Mutter der Huren. Und der Gräuel der Erde. Das wird dann weiter beschrieben. Schon allein von der Beschreibung, die ich jetzt gelesen habe, fällt auf, hier sind dann wieder bestimmte Ähnlichkeiten, zum Beispiel mit dem Drachen, der vorher beschrieben ist. Oder auch bestimmte Ähnlichkeit mit der Frau, die schon erwähnt ist. Das heißt, es könnte sein, dass eben hier diese Person weiter beschrieben ist. Es könnte sein, dass es sich um eine ganz neue handelt. Das, was hier deutlich wird, ist, diese Frau, ob sie nun eine Organisation ist oder eine Einzelperson ist, in jedem Fall scheint auch dahinter der Teufel zu stehen, hinter dieser Frau, denn es wird ja beschrieben, das, was sie tut, ist ein Gräuel, Unreinigkeit und so weiter. Sie verführt auch die Könige der Erde. Da steht nämlich, die kommen ja zu ihr und sind ab Unzucht mit ihr betrieben, sind trunken geworden von ihr. Trunken heißt, sie können nicht mehr realistisch einordnen. Sie sind abhängig geworden. Da ist jemand, der gut manipulieren kann, der gut Propaganda betreiben kann, die Leute wegführt von vernünftigem Denken, was wir uns auch gut vorstellen können. Das sind die riesigen Katastrophen. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe den Weg, ich kann euch zeigen, wo es lang geht. Und dass dann auch die Mächtigen dieser Welt, die hier als Könige angesprochen werden, dieser Person nachlaufen werden. Und wenn von Unzucht die Rede ist und von Hure, dann erinnert uns das ja an das alttestamentliche Israel. Denn da wird ja immer wieder gesagt, Israel hat Unzucht betrieben, indem es andere Götter verehrt hat. Wahrscheinlich ist genau das hier auch damit gemeint. Das haben wir ja vorher schon gelesen. Was tun nämlich diese Völker? Sie sorgen dafür, dass ihre Untertanen den Antichristen und den falschen Propheten anbeten. diese beiden Tiere, die beschrieben werden. Und das wird ihm hier vorgeworfen. Und dafür ist diese Frau scheinbar verantwortlich, die hier Babylon genannt wird. Aber da steht ja auch, das ist ein Name nur. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht die Stadt damit gemeint, sondern entweder eine Organisation oder eine einzelne Person. Kapitel 18 finden wir dann das Gericht über Babylon. Das heißt, über diese gottfeindliche Organisation, Person. Es gibt dann eine ganze Schlacht dabei, die beschrieben wird. Und dann Kapitel 19 haben wir den Jubel im Himmel, so die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Also das heißt, jetzt ist der falsche Prophet geschlagen dabei. Und ich lese hier dann ab Vers 11, Kapitel 19, ab Vers 11, da wo Jesus Christus als König und als Richter auftritt. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand, und aus seinem Mund hervor geht ein scharfes Schwert, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt den Weinkelter des Grimms und des Zornes Gottes, des Allmächtigen, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also hier merken wir jetzt, kommt es zum Ende. Und hier wird dann auch die Endschlacht beschrieben, die danach kommt, nämlich ab Vers 17. Das heißt, diese Auseinandersetzung zwischen dem Herrn der Herren, dem König aller Könige, zwischen Jesus Christus und seinem Engelheer und dann eben dem Heer des Antichristen, des falschen Propheten. Das wird dann Vers 17 bis Ende des Kapitels beschrieben. Und danach hat Jesus diesen Antichristen besiegt und dann beginnt das tausendjährige Reich. Dieses tausendjährige Reich lesen wir mehrfach jetzt in den folgenden Kapiteln. Und da wird jeweils betont, dass das tausendjährige Reich nicht nur symbolisch gemeint ist, sondern dass es sich um wirklich tausend Jahre handelt und dass in diesen tausend Jahren der Teufel, seine Dämonen und Anhänger gebunden sein werden und alle Menschen Gott folgen werden. Dass dann Jesus mit seinem Getreuen die Erde regieren wird und all das Böse, was wir jetzt kennen, nicht mehr da sein wird. Und das, was wir dann lesen, dass dann der Teufel noch einmal losgelassen wird. Jetzt müssten wir uns die Frage stellen, ja, was passiert denn dann? Die Menschen kennen doch jetzt tausend Jahre, Gott hat regiert. Aber dann lesen wir, dann wird es nochmal einen großen Abfall geben. Sozusagen, die Leute haben die Chance gehabt, jetzt haben sie Gottes Regierung kennengelernt und trotzdem fallen sie wieder auf den Teufel herein. Und dann kommt danach das letztendliche Gericht und die Vernichtung dieser Welt und die Schaffung einer neuen Welt. Ich lese auch da nochmal einen Abschnitt, Kapitel 20, Abvers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Also hier habe ich ja gesagt, das ist so ein Schlüssel, auch wenn wir vorher von Drache reden, dann ist da letztendlich der Satan mit gemeint, der dahinter steht, der dann aufsteht, der die Regierungen beeinflusst, der den Antichristen benennt. Also er griff die Schlange, die Teufel, der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also das, was ich sage, tausend Jahre Herrschaft Gottes, der Satan ist gebunden, er kann die Menschen nicht mehr verführen und dann steht für eine kurze Zeit, wird er nochmal frei losgelassen und dann wird er wieder von Jesus gefangen genommen und verurteilt. Und dann steht dann über Gericht, ist wieder das Mahlzeichen derjenigen, die nicht das Mahlzeichen angenommen haben. Ich lese gerade noch. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen weder an ihre Stirn noch auf ihre Hand genommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Also hier deutlich, das ist die Zeit, tausendjähriges Reich. Gott regiert, Jesus regiert von Jerusalem aus mit denjenigen, die treu geblieben sind. und die anderen können sich dann da noch bekehren. Dann wird der Satan losgelassen, Vers 7. Dann kommt das Endgericht ab Vers 11. Und dann werden diejenigen in die Hölle, in den Feuersee geworfen, lesen wir, mit dem Teufel. Also der Feuersee ist für den Teufel und seine Anhänger geschaffen und gemacht. Da werden sie jetzt reingeworfen, vorher noch nicht. Und diejenigen, die sich zu Gott gehalten haben, denen, die ihre Schuld vergeben haben, die sind mit Gott in der Ewigkeit. Und hier ist dann auch erst dann die Auferstehung all der Toten. Das ist also vorher noch nicht. Das lesen wir Vers 13. Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Also im tausendjährigen Reich gibt es das Totenreich noch. Hiernach gibt es dann erst das Endgericht, das Völkergericht, von dem Jesus auch spricht. Und ich lese dann zum Abschluss jetzt noch Kapitel 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgestiegen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann geht es ein ganzes Stückchen noch weiter. Das neue Jerusalem wird beschrieben mit den goldenen Straßen und den Toren, die aus Perlen sind. Es werden dann der Strom des Wassers des Lebens beschrieben, der Baum des Lebens, der Früchte tragen wird für die Menschen. Und dann am Ende der Wunsch des Johannes, dass Gott bald wiederkommt, danach und die Drohung, dass all diejenigen, die das die Offenbarung oder die Offenbarung Gottes verfälschen, dass die bestraft werden. Ich glaube, dass gerade diese abschließenden Verse, die ich gelesen habe, auch für den heutigen Abend ein guter Abschluss sind. Denn das ist das, worauf wir hinleben als Christen. Das ist das, worauf wir hoffen, diese Zeit der Trübsal, auch das tausendjährige Reich, sind nur Zwischenphasen. Das Ende, worauf wir hoffen, ist dann, dass die neue Erde, der neue Himmel, das himmlische Jerusalem, da, wo alle auferstehen werden, auch die, die vorher sterben werden, um mit Gott in Ewigkeit beisammen zu sein. Vorher, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, es gibt verschiedene Probleme, die wir haben können als Christen, die Sendschreiben. Da wird beschrieben, welche Fehler wir machen können als Christen, gerade in der letzten Zeit. Ich habe Beispiele dafür genannt. Diejenigen, die lehrmäßig richtig stehen, die Falsches von Richtigem unterscheiden, aber die erste Liebe verlassen haben, das ist ein Problem dabei. Diejenigen, die lau sind, das heißt, die meinen, reich zu sein, alles zu haben, aber sich letztendlich nicht für Gott aussprechen, sondern beides, alles versuchen zu haben, die werden ausgespielt, es ist falsch, sollen wir nicht tun. Hier sind Gefahren, in denen wir drinstehen, gerade in der letzten Zeit, nicht mehr Gott nachzufolgen, wie er das eigentlich will, sondern unseren eigenen Weg irgendwie zu finden, der auch fromm aussehen kann, aber der nicht dem entspricht, was Jesus eigentlich will. Und dann haben wir gesehen, wie das so Stück für Stück vorbereitet wird. Diese ersten 3,5 Jahre, es geschehen dann einige Unglücke, Naturkatastrophen entstehen, es kommt der Antichrist mit dem falschen Propheten. Ich habe ja vorher gelesen, es gibt vorher schon Antichristen, das heißt kleinere Versionen davon, die das vorbereiten, die den Geist vorbereiten dessen, was der Antichrist macht. Und ich glaube, das können wir heute schon antreffen. Heute, wo immer mehr gegen Christen vorgegangen wird, und erinnert euch nur an die letzten 2-3 Jahre in Deutschland, wo in der Öffentlichkeit immer stärker gegen Christen und gegen christliche Überzeugungen vorgegangen wird, lächerlich gemacht wird, da würde ich sagen, das sind die Antichristen. Das sind diese Sachen, die vorbereitet werden. Und dann wird irgendeiner auftreten, der wird das dann alles an sich reißen und wird die Macht bekommen dabei. Der wird religiös sein, der wird Zeichen und Wunder tun, steht da, wird fromm auftreten, obwohl er eigentlich gar nicht von Gott ist. Es wird dann scheinbar einen Staatenbund geben. Wie der genau aussieht, das können wir nur spekulieren, aber ein Weltstaatenbund. Der Antichrist wird einen Tempel geben. Er wird sich im Tempel anbeten lassen. Dann gibt es diese Zornschalengerichte. Gott greift direkt ein, sei es nun gentechnologisch oder sonst wie etwas. Es sterben viele, viele Menschen dabei. Der Antichrist wird sich verehren lassen. Alle, die ihn nicht anbeten wollen, die werden getötet und verfolgt. Alle anderen bekommen sein Zeichen. auf die rechte Hand oder die Stirn. Und dann wird es am Ende 144.000 der Juden aus dem Volk Israel geben, die sich bekehren, wenn Jesus eingreift in dieser letzten Schlacht, die der Antichrist führt. Da, wo wir gelesen haben, wo Gott mit dem himmlischen Heer kommt und dann eben gegen den Antichristen zu Felde zieht. Der Teufel, der gebunden wird. Jesus, der mit denen, die treu zu ihm gehalten haben, 1000 Jahre regiert. Der Teufel wird noch einmal freigelassen. Danach das Völkergericht und das Totenreich, das die Toten hergibt. Dann wird diese Erde, wie wir sie kennen, und dieser Himmel vernichtet werden. Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde, das himmlische Jerusalem. Und dann steht hier, wird er abwischen, alle unsere Tränen. Dann wird es erst kein Tod mehr geben. Dann wird es keine Krankheit mehr geben. Dann wird das alles vorbei sein. Ja, das war jetzt so ein Kurzdurchgang durch die Offenbarung. Aber ich hoffe, sie hilft euch dann, so eine grobe Linie zu finden, wenn ihr jetzt weiter in der Offenbarung lest, das dann zuordnen zu können. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns in unserer Zeit nicht einfach alleine gelassen hast, dass wir nur spekulieren müssen oder gar nicht wissen, was auf uns zukommt, sondern dass du uns Hinweise dafür gibst. Auch wenn wir die uns gerne noch genauer hätten, wenn wir genaue Namen oder Zeiten hätten darin, so hast du sie uns nicht gegeben. Ich vermute, weil